Wir wollen beten. Du lieber Herr Jesus Christus, wir wollen uns errüsten jetzt auf die vor uns liegenden Festtage und im ganzen Gedränge der Tagesarbeit, auch der zurückliegenden Woche, sind wir nun versammelt, damit du uns Wichtiges sagen kannst. Und dann musst du uns zeigen, wo jetzt bei uns Hindernisse sind, wo der Weg blockiert ist, so dass du nicht einziehen kannst. Wir wollen ja dich ganz neu aufnehmen, dir ganz neu begegnen und dann selbst den Frieden finden, von dem die Welt jetzt so viel spricht. Den Frieden und die Ruhe, die nur du geben kannst, diese Freude, dieses völlige Geborgensein, auch in aller Unruhe des Tages und der Welt, in der wir leben. Und dann bring auch zur Ruhe, was in uns an inneren Kämpfen ist, an Ängsten und an Sorgen. Wir legen es bei dir nieder. Und wir freuen uns, dass du auch alle Dunkelheit und alle Finsternis, die sich immer wieder bei uns regt, überwinden und besiegen willst. Lass uns heute teilhaben an deinem großen Sieg. Und mach das jetzt bei jedem von uns so groß und wichtig. Und so wollen wir jetzt auch jeder für sich dir in der Stille sagen, was uns beschäftigt. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür, dir offen ist. Amen. Vielen Dank. Es war für uns jetzt ein tiefer Eindruck. Die ersten Christen hatten eine Scheu, Weihnachten zu feiern. Wissen Sie warum? Die ganzen ersten Jahrhunderte haben die Christen das nicht gefeiert, weil sie Sorge hatten, dass das große Evangelium Gottes in eine ganz menschliche Idylle verwandelt wird. Sie haben Ostern gefeiert, der zerbrochene Tod. Und ich wollte, dass Sie die große Botschaft, die wir auch gehört haben, dort hineinstellen, in die Nöte und Ängste Ihres Lebens. Ja, darum sei Gott Ehre, weil er den Sieg gibt. Wir wollen miteinander vom Lied 10, die Verse 1, Lied 11, entschuldigen Sie, ich habe es falsch angegeben, Lied 11, Gott sei Dank durch alle Welt, Lied 11, die Verse 1 bis 4 singen, dass die Verheißungen Gottes erfüllt sind, die großen Zusagen des Alten Testaments. Wir schließen jetzt unsere Reihenpredigt über den Römerbrief ab. Das hat gerade so geklappt, dass wir hingekommen sind bis heute zum vierten Advent, Römer 16 von Vers 17 bis Vers 27 in den ausgelegten Bibeln im Neuen Testament, Seite 172. Ich finde das schön, dass manche von Ihnen auch selbst eine Bibel mitbringen. Also das ist in Deutschland eine merkwürdige Sitte, dass man das Wort Gottes hören will und da nicht kontrolliert, was da wirklich dasteht. Das ist wichtig. Auf dem Wort Gottes soll Ihr Glauben ruhen, auf der Lehre der Apostel. Überraschend, wie nun der Römerbrief schließt. Nach all den herzlichen Grüßen: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, nehmt euch in Acht vor denen, die Zwietracht und Verwirrung anrichten, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche Leute dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden, deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, doch geschieden vom Bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Es grüßen euch mein Mitarbeiter Timotheus, den kennen wir von den beiden Briefen her, und mein Stammverwandter Lucius. Da meinte mal ein Kirchenvater, sei vielleicht der Lukas gewesen, aber wahrscheinlich ein Irrtum. Jason und Sosipater, ich Tertius, der diesen Brief geschrieben hat, grüße euch im Herrn. Schön, wie die Teamarbeit bei den Christen läuft, kann man viel lernen vom Apostel. Soll keiner behaupten, der Apostel Paulus, der hätte so Herrschaftsstrukturen gehabt. Muss man Bibel lesen. Es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde gastlich aufgenommen hat. Es grüßen euch der Stadtkämmerer Erastus und der Bruder Quartus. Also Leute aus Korinth, wo Paulus wohl den Brief geschrieben hat. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis enthüllt wurde, das von Anbeginn verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Dem Gott, der allein weiser ist, sei Ehre durch Jesus Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein unerschöpfliches Thema in der Adventszeit, über das Konsumverhalten der Bundesbürger zu reden. Und man trifft ja hin und her auch viele Predigten, wo immer wieder von dem Thema gesprochen wird und dann wird Klage geführt. Ich glaube, das geht schon so weit zurück, wie man denken kann. Und ich freue mich immer, wenn ich diese Bilder sehe, wenn die Leute sich aufmachen und einkaufen. Keine Sorge, ich habe keine Aktienanteile an Kaufhauswerten. Ich bin auch sonst nicht irgendwo am Wirtschaftsausschwung beteiligt. Ich finde das einfach so nett. Ich finde das einen lieblichen Rummel, wenn die Leute sich bemühen, einander eine Freude zu machen. Es gibt es das Jahr über so selten. Und ich finde das einfach nicht gut, wenn die Christen immer dastehen und dann ihre spöttischen Sprüche machen. Ob wir uns nicht mitfreuen sollten? Es ist doch schön in den Familien jetzt, wenn die Kinder Zettel an die Türen heften, Eintritt verboten, weil da drin etwas gemacht wird, ein Geheimnis, eine Überraschung. Oder die Eltern sagen, in das Zimmer dürft ihr nicht mehr rein. Wenn man älter wird, sagt man, wir brauchen ja nichts mehr, wir kaufen uns alles, aber vielleicht ist das doch ganz nett, ein Geheimnis zu haben, eine Überraschung. Es muss ja nicht viel sein, eine Freude, wo man das ablesen kann, wie lieb man einen hat, wo man das spüren kann. Nun gibt's ja verschiedene Leute, die verstehen das nicht richtig mit den Geschenken, was da so manchmal in den Weihnachtszimmern zusammengebeugt ist. Das ist ja nicht einfach so wie bei Tritschler und Co., dass man das hinlegt wie im Warenhausregal. Darum packt man das ja ganz nett ein mit buntem Papier und eine Schleife drüber, damit das Geschenk, die Überraschung, richtig schön wird. Die einen, die haben gar keine Geduld beim Auspacken. Die reißen es ritsch, ratsch, raufs und wollen an die Sache, an den Kern. Und die anderen gehören nicht dazu. Die können das so sorgfältig öffnen, jeden Kleber sorgsam lösen, dass ja das schöne Papier nicht versehrt wird. Und die haben vielleicht die Gabe auch, das Geheimnis richtig zu fühlen und zu empfinden. Und daran wollte ich Sie erinnern, wenn wir heute bei dieser letzten Predigt vom Römerbrief von Paulus hören, dass er ein Geheimnis mitzuteilen hat. Eine Überraschung. Etwas, was dem normalen Menschen nicht zugänglich ist. Und das muss ich Ihnen jetzt heute erklären. Ich habe es nochmal zu gliedern versucht. Zuerst, der ganze Römerbrief ist ein schwer zugängliches Geheimnis. Es ist ein wenig anders als mit Ihren Weihnachtsüberraschungen. Die kann man auspacken und aufreißen. Das kriegt auch noch der Dümmste hin, ein Weihnachtspäckchen auspacken. Das können schon die kleinsten Kinder. Aber das Geheimnis, von dem Paulus spricht, das ist ganz kompliziert. Wissen Sie, was ich jetzt sage? Die Botschaft des Evangeliums ist ein kompliziertes Geheimnis. Da waren einige von Ihnen am letzten Sonntagabend mit dabei, als wir dort unten mit unserem Lautsprecher am Rathaus standen beim Weihnachtsmarkt und versucht haben, zwischen diesen Weihnachtsliedern, die wir gesungen haben, den Menschen auf eine ganz einprägsame Weise das zu erzählen und zu sagen, was das heißt. Jesus ist geboren. Beispiele und Geschichten genommen. Ich habe das so reißerisch gemacht wie irgend möglich. Es war ja schön, dass so viele stehen geblieben sind, aber wenn Sie genau hingesehen haben, haben Sie es gemerkt. Viele sind vorübergegangen. Ihnen war das Geheimnis verschlossen. Ein paar haben alberne Zwischenrufe gemacht, ein paar haben vor sich hingebrummt. Aber das Geheimnis war verschlossen. Nun können Sie sagen, das lag vielleicht am Prediger, der hätte es noch geschickter machen können, hätten wir noch einen besseren Tag gehabt. Dann wäre es noch netter gegangen und noch schöner gegangen und noch lieber. Es liegt gar nicht an dem. Wenn Paulus sagt, als der Apostel der Heiden, es ist ein Geheimnis, das nicht zugänglich ist und das nicht von Menschen einfach so geöffnet werden kann. Jetzt möchte ich Sie daran erinnern an all die Versuche, die Sie schon angestellt haben, um Menschen zum Glauben zu führen. Sie haben dann manchmal auch gedacht, sicher bin ich der Ungeeignete. Das ist falsch. Das liegt gar nicht an der Person des Verkündigers, auch nicht an seiner Redegabe. Davon ist die Verkündigung des Evangeliums überhaupt nicht abhängig. Vielleicht haben Sie ein Buch weitergegeben, das Ihnen selbst den Weg zum Glauben geöffnet hat. Sie geben das einem anderen suchenden Menschen weiter und er sagt, wissen Sie, es lässt mich kalt. Sie stoßen doch dauernd auf diese Tatsache, es ist ein Geheimnis. Ist eben nicht doch die Verpackung, ist nicht eben doch das Äußere. Jetzt muss ich zuerst einmal sagen, dass es eine ganz schlimme Sache ist, dass wir so wenig darüber reden in unseren Gottesdiensten, in unseren Bibelstunden, dass das Evangelium ein Geheimnis sei. Nicht, dass Sie denken, das steht jetzt nur im letzten Kapitel im Römerbrief. Immerhin steht's da am Ende. Da geht's jetzt um die Wurst. Und da geht's wirklich drum, ob wir begriffen haben. Und Paulus sagt, ich bin eigentlich der, der dein Geheimnis verwalten muss. Und die ganze Botschaft, die ich gebracht habe, bleibt ein Geheimnis. Wenn ich nach Rom hineingehe, es ist ein Geheimnis. Achten Sie mal drauf, vielleicht kommt es Ihnen gleich in Erinnerung, ohne dass wir jetzt in der Bibel nachschlagen, wenn es heißt, kündlich groß ist das Geheimnis. Oder wenn er vom gottseligen Geheimnis redet. Oder wenn Jesus, just da, wo er Vergleiche gebraucht, sagt, euch ist gegeben, das Geheimnis des Himmelreichs zu verstehen, denen draußen aber nicht. Und dann spricht Paulus sehr häufig davon. Am liebsten hätte ich Ihnen mit Ihnen jetzt noch Epheser 3 gelesen. Das müssen Sie mal nachschlagen. Da spricht er in seinem ganzen Aposteldienst mehrfach das an. Das ist ein Geheimnis. Dann spricht er vom Geheimnis Gottes, vom Geheimnis Christi. In ganz verschiedenen Worten. Jetzt könnte das Missverständnis aufkommen, als ob Gott ausgerechnet das Wichtigste, was jeder Mensch wissen muss, zu seinem ewigen Heil, wie eine Geheimlehre verpackt. Und dann denkt einer, man muss irgendwelche Voraussetzungen mitbringen. Vielleicht muss man Theologie studieren, bestimmt nicht. Oder man muss irgendwelche Denkvoraussetzungen mitkriegen. Oder man muss sich irgendwie in eine Geheimlehre eingliedern lassen. All das nicht. Es ist auch nicht so, dass das Evangelium kompliziert sei. Das dürfen Sie nicht denken. Nicht das Rätsel ist es. Es liegt ganz einfach daran, dass wir Menschen so weit von Gott weg sind. Wir können nur Irdisches verstehen und sind für das Göttliche, auch wenn es ganz klar zu uns gesagt wird, nicht offen. Wir sind so weit von Gott getrennt. Kein Mensch kann das Evangelium verstehen, wenn nicht ein ganz großes Wunder mit ihm passiert, eine Erleuchtung. Das neutestamentliche Wort, das Martin Luther in der Erklärung zum dritten Glaubensartikel wieder aufgenommen hat. Dass uns der Heilige Geist mit seinen Gaben erleuchtet. Das ist nötig, um das Geheimnis zu verstehen. Wenn jetzt so viele Leute sich rüsten, Weihnachten zu feiern und etwas zu begreifen, wir sollten dran denken. Sie können das Geheimnis nicht verstehen. Sie gehen daran vorüber. Und es gibt viele Menschen, die in den Kirchen drin sitzen und nicht teilhaben an der Freude. Die bleiben gequält und gehen mit Sorgen wieder nach Hause. Sie sind belastet und traurig. Ich muss das so ausführlich einmal sagen, das liegt nicht am Prediger. Das liegt auch nicht an der Bibel. Es liegt auch nicht an Gott. Sondern es liegt daran, dass wir nie gemerkt haben, auf was es ankommt, auf einen Punkt. An einem Punkt, wo sich das Geheimnis öffnet. Und darüber muss ich nun reden, als zweiten Punkt. Wie man an das Geheimnis richtig herankommt. Noch einmal ein paar falsche Wege vorher, weil ich denke, es sind heute so viele Christen, auch unter den Frommen, auch unter den Superfrommen, die nie an das Geheimnis des Evangeliums hinkommen. Die reden viel vom Tun des Willens, sie mühen sich, sie leben in christlichen Formen, aber es kommt nie, und daran kann man es erkennen, zur Freude, nie zur Freiheit, nie zum getrosten Stand, nie zur Selbstständigkeit eines Christenlebens. Es gibt eine falsche Haltung, wie man an dieses Geheimnis des Evangeliums hingeht. Die letzten 30 Jahre waren ja in unserer Kirche geprägt von dem Versuch, ich sage immer mit dem Schweißbrenner, das Geheimnis aufzumachen, so wie man einen Geldschrank knacken will und sagt, ich habe zwar einen Schlüssel nicht, aber dann gehe ich mal irgendwie her und schneide das auf. Man hat ja versucht, mit dem kritischen Geist die Bibel zu durchforsten und wie dann behauptet wurde, das eigentlich am Evangelium herauszuglauben, am Ende ist alles verbrannt. Man hat nichts herausbekommen aus dem Geldschrank. So öffnet sich das Geheimnis des Evangeliums nicht, mit kritischem Geist nicht, auch nicht da, wo man meint, man könne die Bibel zerschneiden und irgendwo etwas Eigentliches finden, wird es am Ende leer bleiben. Paulus sagt, das Geheimnis ist enthüllt, jetzt steht es doch hier im Vers 25, durch die Predigt von Jesus Christus. Offenbart im Vers 26, kundgemacht durch die Schriften der Propheten, nach dem Befehl des ewigen Gottes. Das Bibellesen gehört einmal grundlegend dazu. Ohne das geht es nicht. Das Geheimnis ist offenbart, das heißt enthüllt, in der Bibel. Warum kommt es aber jetzt dennoch dazu, dass viele Bibelleser immer noch nicht zur Freude des Glaubens kommen? Wie kommt es, dass sie nie den Frieden finden? Man sieht es an ihren gestrengen Mienen, an ihren zu fürchten Stirnen, dass sie nicht teilhaben an der Freude in Jesus. Das liegt daran, dass sie nicht begreifen, dass dort das Geheimnis sich auflöst im Gehorsam des Glaubens. Jetzt erkläre ich es Ihnen mal praktisch. Sehen Sie, da sind so viele Leute unter den Christen, die kommen am Sonntagmorgen in die Kirche und sind bedrückt, wie so viel Dunkles in ihrem Leben sich findet. Sie leiden unter den teuflischen Einflüsterungen und wie sie immer wieder Sünde haben. Und sie sind ganz gequält und sagen, aber ich wollte gern mein Leben heiliger machen. Das ist ja wichtig, dass der Wille Gottes bei mir durchbricht. Ich wollte gern die Finsternis besiegen. Und dann klagen sie und sagen, ach, ich bin so weit weg von der Weihnachtsfreude. In meinem Leben ist es so finster und manchmal meine ich, bei uns sei die Hölle los, zu Hause, in der Familie oder in der Ehe. Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie nie das Geheimnis erhaschen. Nie. Sie können es nur kriegen, indem Sie sagen, jetzt verstehe ich erst, was das Geheimnis des Glaubens ist. Dass ich Ja sage, dass ich es annehme als ein sündiger, unvollkommener, unheiliger Mensch. Ich bin versöhnt, ich bin gerecht geworden. Das ist schon geschehen im Kreuz von Golgatha, ich darf es nehmen. Das Geheimnis des Glaubens, wir haben Frieden mit Gott. Die anderen sagen, ich hoffe, das einmal zu erlangen, so werden sie es nie erlangen. Wenn sie es nicht heute nehmen, wenn sie heute nicht die ausgestreckte Hand Gottes fassen und Ja sagen, gehorsam im Glauben. Andere sagen aber, ich fühle das alles noch nicht. Lass doch das Gefühl weg. Davon steht kein Wort da. Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Schau mal die an, die damals mit Jesus gezogen sind. Die sagten Ja. Die haben Ja zu ihm gesagt und gingen mit Jesus. Und dann haben sie erst viel gelernt. Dann haben sie erst begriffen und verstanden. Man kann das nicht vorher, vielleicht erst nachher. Das Geheimnis des Glaubens, oder sagen wir die ganze Botschaft des Römerbriefs, von der wir so viele Sonntage hier gepredigt haben, die erschließt sich uns erst, wenn wir sagen Ja. Wenn Paulus anfängt, Römer 1 und 2 uns zu überführen von der Schuld. Ja, meine Schuld. Kapitel 3, da hat Gott einen Altar, wo er die Schuld büßt, im Sterben seines Sohnes, ja, Herr, für mich. Römer 4, das Beispiel des Glaubens. Römer 5 und 6, er kann mein Leben verwandeln und neu machen. Herr, mein Leben, ja, ich will dir folgen. Und dann das mit dem Geist, habe ich den Heiligen Geist? Ja, Herr, fühle mich. Du hast verheißen, dass du deinen Geist gibst denen, die dich darum bitten. Ja, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, dass ihr nun eure Leiber gebt zu einem Opfer, so heißt es in Römer 12, das heilig und Gott wohlgefällig ist. Ja, sag ja. Warum grübeln die Christen so viel? Warum fragen sie so viel? Das Erkennen folgt erst dem Ja nach. Der Gehorsam ist wichtig. Paulus hat den Römerbrief begonnen, das ist in meinem Vers 8 oder 9 im ersten Kapitel gewesen, wo er sagt, von eurem Glauben spricht man in der ganzen Welt. Also von dem Glauben der römischen Christen. Warum? Wann wird unser Glaube eine solche Leuchtkraft haben? Wenn wir zur Offenbarung Gottes in der Bibel, zum prophetischen Zeugnis Ja sagen können, es zu unserer Sache machen und uns drunter stellen, und das annehmen können, dann wird das ein Glaube sein, der die Welt überwindet und der hinausstrahlt und der weiterwirkt. Aber jetzt noch etwas Drittes, wie man dieses Geheimnis richtig bewahrt. Wir waren ja überrascht, dass in Vers 17 Paulus so hart einsetzt und plötzlich diese Warnung ausspricht. In unserer Zeit werden diese Worte nicht mehr beherzigt. Wir leben ja in einer solchen Zeit, wo man sagt, man muss jede Denkungsart, die Christen haben, akzeptieren. Wir sind so weit geworden, so ökumenisch. Da gibt es ganz andere Kirchen und Traditionsströme und wir wollen alle verstehen und uns bereichern lassen. Im Neuen Testament finden sich harte Worte der Auseinandersetzung. Wir sollten nicht weichen von der Lehre der Apostel. müssen Sie wissen, wo Sie Ihre Wahrheit beziehen. Hier im Vers 17 geht es nicht einmal um Leute, die offenbar in der Lehre Verwirrung anstiften. Das war für Paulus klar, dass einer, der die Gottessohnschaft Jesu leugnet, kein Bruder mehr sein kann. Aber hier geht es um Leute, die Zwietracht und Verwirrung anrichten, im Widerspruch zur Lehre. Es geht also um die Frage, wie die Lehre, die biblische, apostolische Lehre, verstanden wird in unserem Christenleben, im Alltag. Paulus sagt, wir sollten sie meiden, das ist ein schwerwiegender Schritt. Wir sollten weggehen von ihnen. Dann hängt da alles eigentlich an dem Vorwurf, den Paulus an sie richtet. Sie dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Das ist eine ganz schwer verständliche Stelle. Was meint denn Paulus, wenn er von Bauch redet? Für die Menschen im 20. Jahrhundert in Westdeutschland denken sie bei Bauch immer an die Weihnachtsgans. Die denken an die Fressucht. Aber ich meine, das war damals sicher nicht so in der Antike. Was war denn Bauch? War das die Unreinheit? Das könnte sein. Ist das einfach nur, so sagen viele Ausleger, das Fleisch, also das ungeheiligte, Gott nicht dargebrachte Wesen? Je mehr Sie drüber nachdenken, werden Sie interessante Sachen beobachten. Es sind Leute, die nicht dieses Geheimnis bewahren. Auch das Geheimnis des Evangeliums. Wir können versucht sein, das Geheimnis des Evangeliums zu umgehen. Ich habe heute manchmal Sorge, dass wir Menschen zu Jesus führen, ohne dass sie verstehen, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz für sie starb. Indem wir ihnen falsche Sprüche unterschieben und sagen, wenn du Jesus kennst, hast du kein Wehweh mehr. Und dann läuft alles glatt in deinem Leben. Und wenn wir sie einseifen und einwickeln mit schönen Sprüchen, mit ein Stückchen Religion, arglose Leute, das sind Leute, die nicht wissen, wie tief eigentlich die Kluft geht zwischen Welt und Reich Gottes. Darum sind sie arglos, die kennen die Macht des Bösen nicht. Ich erschrecke, dass in unseren Tagen sich oft ein Christentum wieder breit macht, wie in der ersten Christenheit. Da kann jeder hineinrutschen, ohne dass es eine Entscheidung braucht und eine Absage. Ohne dass der Gehorsam des Glaubens einen Bruch bedeutet mit so und so vielen unheiligen Praktiken. Sie verführen mit süßen und prächtigen Reden. Süß, das heißt, das kann man wie Honig lecken. Aber die Worte Jesu waren nie süß. Und prächtig waren sie auch nie. Und sie dienen ihrem Bauch. Ich frage mich oft, ob nicht das mit hineingehört, was in unseren Tagen so eine große Rolle spielt und was viele Christen lähmt, indem sie immer wieder fragen, ich fühle das nicht. Ich kann das nicht begreifen. Ich habe in den letzten Tagen Begegnungen an dem Sterbebett von Frau Kammer gehabt, wo ich mich immer wieder frage, warum führt Gott so tief? Ich habe einmal zu meiner Frau gesagt, wahrscheinlich um der Lebenden willen. Für uns. Denn da bleibt nichts mehr im Gefühl. Da bleibt nur noch das Wort. Christus starb für dich. Ich fühle nichts mehr, ich spüre nichts mehr. Das trägt mich auch nicht mehr sonst in meinen Gedanken, wenn es mir nicht mehr zugesprochen wird. Und ich frage mich, warum bei uns so viele immer wieder suchen und sagen, ich wollte das in meinem Leben auch gern fühlen. Gerade in diesen Weihnachtstagen, wo viele da sitzen und sagen, ich kann nicht feiern, bei mir ist gar keine Weihnachtsstimmung da, die brauchen sie nicht. Zur Weihnachtsfreude brauchen sie die nicht. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Ich hätte Ihnen am liebsten ein großes, langes Stück von Martin Luther vorgelesen, wie er in einer Schärfe gegen die Christen spricht, die vom Gefühl es ertasten wollen und sagt, du musst glauben, wieder dein Gefühl. Je länger du Christ wirst, umso mehr wird dir die Sünde bedrängend und je mehr leidest du erst am Bösen, das dein Leben heimsucht, dann flüchte unter das Kreuz Jesu und sag, danke, dass du mich errettet hast. Da ist der Gehorsam des Glaubens da. Es mag süße und prächtige Reden geben, die viel Erfolg haben. Erstaunlich, dass am Ende des Römerbriefs Paulus noch uns solch eine harte Kost zumutet, dass er sagt, trenne dich, wo die so süß und sanft verläuft, wo Arglose verführt werden im Namen Jesu. Und wo man es ihnen billiger verkaufen will, ohne dieses Geheimnis bleibt kein Geheimnis bei denen, die Ja sagen. Bei denen, die bloß anfangen zu rufen und sagen, du Jesus, mehr braucht's nicht in diesen Weihnachtstagen, dass ich ihn aufnehme, ihn entdecke, ihn finde, den Weltheiland, den Todesüberwinder, den Retter. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir vom Lied 9 noch den letzten Vers singen. Ach, mache du mich Armen zu dieser heiligen Zeit. Lied 9, den 4. Vers. Herr Jesus, wir danken dir für diese große Botschaft deines Evangeliums. Und wir stoßen uns oft daran und wir sitzen vor den Schriften der Evangelien und begreifen nichts. Und dann lenk du immer wieder den Blick darauf, wo du unser Ja willst, unsere Übergabe. Nicht nur unseres Willens, sondern auch unsere Gedanken, dass wir begreifen, wie tief deine Erlösung reicht und dass du jetzt jeden hineinstellen willst in deinen Sieg, dass es die Angefochtenen und die Zweifelnden jetzt annehmen können, dass du ihnen alles Heil jetzt schenkst, dass du sie gerecht machst, auch die Unheiligen und uns Gottlose, dass du alle Sünde wegnimmst, alle vergibst, die wir bei dir niederlegen. Dafür sei dir Dank, Herr. Und dass du dann mit uns gehst, an deiner starken Hand uns führst, das ist unsere Freude. Ach, gib doch, dass an diesem Weihnachtsfest vielen Menschen das Geheimnis deines Evangeliums aufgeschlossen wird. Und gebrauche uns auch in diesem Dienst, wenn wir es weitersagen, dass durch unser Zeugnis hindurch andere zu dir finden und dich erkennen und an dich gläubig werden. Wir wollen dich jetzt auch bitten für unsere ganze Welt in ihrer Friedelosigkeit. Gib doch du, dass Menschen merken, woher der Unfrieden kommt und das Widereinander der Menschen, wo die große Störung unseres Lebens liegt, dass wir von dir weggelaufen sind. Und so lass es geschehen, dass viele umkehren zu dir hin. Wir möchten dich bitten für die Gemeinden weltweit, wo sie unter Druck und Verfolgung stehen, auch für alle, die dein Wort weitersagen. Du kannst es schenken, dass das Geheimnis des Glaubens aufgetan wird. Menschen verstehen und dich erkennen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte gleich die Abkündigungen hier anschließen. Nehmen Sie noch Platz. Wir haben heute um 17 Uhr die Weihnachtsfeier der Kinderkirche. Deshalb steht schon unser Baum hier. 17 Uhr. Am Heiligen Abend haben wir zwei Gottesdienste. Da ist im Gemeindeblatt ein Druckfehler drin in dem Gottesdienstzettel. Um 22 Uhr ist der zweite, wie es im Notizenzettel steht. Halten Sie sich an das, was im Notizenzettel steht. Nehmen Sie den mit, wenn Sie ihn noch nicht haben, hinten am Ausgang. Wir sind dankbar für alle, die es möglich machen können und zum zweiten Gottesdienst kommen. Da ist immer etwas mehr Platz und ist auch die Sammlung größer, die Unruhe ist nicht so groß. Dann können Sie Ihre häusliche Feier vorwegnehmen. Wir haben während der Weihnachtsferien keinen zweiten Gottesdienst mehr. Das will ich auch denen sagen, die jetzt nur drüben Platz gefunden haben. Wir können leider nichts ändern. Wir wollen nicht bauen und nicht größer machen, aber im zweiten Gottesdienst hat es immer noch Sitzplätze frei. Vielleicht tut Ihnen auch die Stunde Schlafs am Sonntagmorgen noch gut. Dann schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Helle Heitzmann hat auch Schallplatten mitgebracht. Die sind da drüben auf dieser Seite von dem Büchertisch. Ist so richtig. Auf dieser Seite zu haben auch eine Weihnachtsplatte, eine Kinderplatte und verschiedenes andere. Da gibt's immer jetzt einen kleinen Ansturm beim Hinausgehen. Dann warten Sie einen Moment. Wir haben ja noch eine kleine Pause bis zum zweiten Gottesdienst. Wir haben auch den Büchertisch da draußen. Da sind Bücher, die nicht auf dem Inneren liegen. Auf die China, die großen China-Kalender, das sind Bibelkalender, möchte ich nochmal hinweisen, die da drüben liegen. Dann ist heute das Opfer für unseren Willi Ehret. Am letzten Sonntag hat ja die Ruth Schüttli, seine Braut, drüben im Gemeindehaus berichtet aus ihrer Arbeit in Niger. Sie werden am 19. Februar heiraten. Wir wollen da sehr an unseren Willi Ehret denken, wenn Sie dort in der Arbeit stehen, dann in Nigeria, in Jos. Sie auf der Karte mal suchen. Nigeria ist das Land, das am meisten Einwohner hat von allen Staaten Afrikas. Jeder vierte Afrikaner ist Nigerianer. Nigeria. Vorher war sie in Niger, die Ruth Schüttli, jetzt sind sie in Nigeria. Dafür ist unser Opfer bestimmt. Wir freuen uns ja, dass unser Willi Ehret draußen den Dienst tut, ganz praktisch in einer Musterfarm der SAM-Mission, einer ganz großen evangelikalen Mission, Dienst zu tun und praktisch zu helfen. Und dass es gleichzeitig Missionsboten sind, Boten des Evangeliums, das freut uns so. Darum wollen wir diesen Dienst heute mit unserem Opfer unterstützen. Ich habe gestern noch einen Brief geschrieben an die beiden und habe gesagt, sie gehen ja stellvertretend für uns raus. Wir bleiben hier und dann wollen wir sie mittragen. Das ist der kleinere Teil, wenn man das mit Geld tut und das unterstützt, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Gertrud Reich aus Herrenberg, 85 Jahre, das Trauerhaus hier in unserer Gemeinde ist Hohenheimer Straße 75. Wir hörten das Wort, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Nun gehen Sie in die vor uns liegende Weihnachtswoche hinein unter dem Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.